Damit treten wir ein in die fünfte Fragerunde und es beginnt der Kollege Schneider von der Fraktion Die Linke.
Ich danke, Herr Vorsitzender. Die Tatsache, dass in der Anhörung meine ursprüngliche Fragestellung bereits beantwortet wurde, gibt mir die Möglichkeit, auf einen Bereich einzugehen, der leider noch keine Rolle gespielt hat, nämlich den Bereich der Weiterbildung. Keine Rolle gespielt hat, weder in den schriftlichen Stellungnahmen noch in dem, was wir heute Morgen hier gehört haben. Das macht es mir auch etwas schwer, Ansprechpartner zu finden für meine Frage. Aber ich gehe einmal davon aus, dass Herr Töne als Vorsitzender einer Gewerkschaft und damit als Vertreter von Arbeitnehmern, die in Anspruch haben, qualifiziert zu sein, oder auch Herr Klöß als Vertreter der Wirtschaft, die natürlich auch qualifizierte Arbeitnehmer sich wünscht, ebenfalls sich mit dem Bereich Weiterbildung beschäftigt haben, sodass Sie mir vielleicht eine Antwort auch ohne eine besondere Vorbereitung zu diesem Komplex geben können. Wir denken von unserer Fraktion, dass wohl kaum ein Bildungsbereich schon jetzt so zersplittert ist wie der Bereich der Weiterbildung, wenn man sich den Bereich der allgemeinen, kulturellen, beruflichen und politischen Weiterbildung anschaut. Und nun wird leider Gottes im Rahmen der Föderalismusreform nichts dazu gesagt, wie man den Bereich, den man nach Koalitionsvereinbarung ja aufwerten will, zu einer vierten Säule des Bildungssystems, wie der gehandhabt werden soll. Und auf diesem Hintergrund meine Frage, sehen Sie auch die Notwendigkeit, dass man auch Weiterbildung als einen Bildungsbereich in der Föderalismusreform behandelt? Und in welcher Form könnten Sie sich das vorstellen? Wäre etwa eine Änderung des Artikels 74 Absatz 1 denkbar?
Vielen Dank. Jetzt der Minister Schreyer aus dem Saarland. Bitte schön.
Sie entschuldigen und haben Nachsicht damit, dass ich wieder auf diese Frage der Kooperation doch zurückkomme, weil das ist ja der zentrale Punkt, der uns wirklich auch mehr als beschäftigt. Und ich sehe eigentlich noch nicht so ganz, wie es den Ländern allein gelingen soll, etwas gelingen soll, was bisher Bund und Länder gemeinsam nicht so ganz geschafft haben. Aber das mal vorab geschickt, die Frage, weil es gab doch ein paar Unklarheiten und da würde ich dem Kollegen Oppermann wirklich auch zupflichten. Als ich hierher kam, war mir klar, es gibt ein Kooperationsverbot. Nachdem ich Sie alle hier gehört habe, sehe ich dieses Kooperationsverbot jedenfalls in der Schärfe weder im 104 noch im 91b. Und deshalb frage ich einmal, gesetzt den Fall, dass es bei dem Verfassungstext, wie er jetzt da vorliegt, so bliebe, wären dann, sollten es noch einige erläuternde Erklärungen des Gesetzgebers im Verfahren geben, die genau auf diese Fragen eingehen, die Sie ja gestellt haben, wäre es dann nicht in engen Grenzen doch möglich, dass Kooperationen zwischen Bund und Länder auch bei Investitionen in der Lehre doch noch möglich werden, ohne dass es da zu Verfassungsproblemen käme, oder ist eine wirklich erweiternde Gesetzesformulierung dazu notwendig?
Herr Minister, wenn Sie noch kurz sagen, an wen Sie die Frage stellen?
An Herrn Kempen und an Herrn Kirchhoff. Okay.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort zu einer Frage der Kollege Kretschmer für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Vorsitzender, ich habe zunächst eine Frage an Professor Biedenkopf, nämlich die, wenn man der aktuellen Debatte folgt und auch die Argumenten, die immer wieder vorgetragen wird, bekommt man den Eindruck, nur das, was der Bund in eigener Zuständigkeit regeln kann, kann tatsächlich gut werden. Und wenn wir uns anschauen, Ihr Land, was Sie ja sehr erfolgreich aufgebaut haben, ein kleines Land und auch ein armes Land, dann sind doch die Erfolge in PISA, in der Forschung, bei der Hochschulexzellenzinitiative der Bundesregierung ganz beachtlich. Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist der Grund dafür, dass dies so gelungen ist? Und vielleicht können Sie uns und den Anwesenden etwas auch einen Ratschlag geben, wie dieses gelingen kann. Die Frage, die sich anschließt und die damit zusammenhängt, ist in der Tat, wo soll das Geld herkommen? Ich habe auch hier den Eindruck, es herrscht die Meinung vor, der Bund hat im Gegensatz zu den Ländern unerschöpfliche Finanzressourcen. Wenn wir uns die 38 Milliarden Euro Neuverschuldung in diesem Jahr ansehen, dann scheint das ein Irrtum zu sein. Vielleicht können Sie auch darauf eingehen. Und eine Frage an Professor Erhardt, nämlich die, wie unter den Bedingungen der Föderalismusreform ein neuer Hochschulpakt aussehen kann und wie er einschätzt, die Länder davon Gebrauch machen, von dem Abweichungsrecht, von der Möglichkeit, tatsächlich eigene Standards zu setzen. Denn auch dort gilt natürlich, jede Abweichung kostet möglicherweise auch Geld, wenn wir daran denken, dass Studiengänge eingeführt werden oder abgewichen wird, beispielsweise was vorhin angesprochen wurde, Bologna. Also dieses Ping-Pong-Spiel muss letzten Endes auch bezahlt werden. Wie schätzen Sie das ein?
Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Schön für das Land Bayern.
Ich habe zwei Fragen. Zunächst einmal an Herrn Professor Oschatz zum Thema Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau. Alle Sachverständigen waren sich einig, dass beim Thema Bildung und Hochschule ein quantitativer und qualitativer Sprung in den nächsten Jahren notwendig ist. Vielleicht auch in Eingedenk der Privilegierung, die Herr Professor Mayer bei diesem Thema durch die Kofinanzierungspflicht sieht, waren vielleicht auch gerade die Vertreter der Wissenschaftseinrichtungen in besonderer Weise darum bemüht, dieses Instrument der Gemeinschaftsaufgabe auch weiterzuhalten. Ich frage Sie, ist das eigentlich politisch gesehen wirklich weiterführend? Ist es auch überhaupt verfassungsgemäß, wenn man weiß, dass der Bund die Hochschulbaumittel in den letzten Jahren zurückgefahren hat und nach der Finanzplanung weiter zurückfährt und dass die Kompensationsmittel, die jetzt vorgesehen sind beim Übergang der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau, mehr Geld in die Länder bringt bis zum Jahre 2013, als es nach der Finanzplanung vorgesehen wäre, dass die Länder auch gehemmt sind durch die Möglichkeit, dort frei auf diesem Feld zu agieren, dass sie Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchen, wenn sie ihr eigenes Geld in diesem Feld investieren wollen. Also meine Frage, ist das eigentlich wirklich noch verfassungsgemäß und zukunftsgemäß? Zweite Frage an Herrn Professor Hofmann zum Thema Kooperationsgebot. Oder man könnte es in Wendung vom Negativen zum Positiven auch sagen, zum Gebot der aufgabengerechten Finanzausstattung in dieser Republik zwischen Bund und Ländern. Der Bundesrechnungshofbericht, das ist heute schon mal angeklungen, der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass es beim Ganztagsschulprogramm des Bundes bei den 4 Milliarden auch zu Verwendung der Mittel gekommen ist, wie sie nicht unbedingt vorgesehen waren, jedenfalls hier vom Bund aus. Ich frage Sie, wie soll eigentlich ein verantwortlicher Kultusminister einem Dilemma entkommen, wenn er andere, vorrangigere bildungspolitische Aufgaben und Investitionsmöglichkeiten hat oder sieht und, jetzt sage ich mal, an Cafeterias und sonstigen Dingen, die im Zusammenhang mit dem Ganztagsschulprogramm finanziert werden, die eher nachrangig einordnet? Ist es nicht eigentlich geradezu ein Ausweis dafür, dass auf der Landesebene zielgenauer und aufgabengerechter die Prioritäten gesehen werden können als hier in Berlin?
Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur letzten Frage in dieser Runde. Das ist die Kollegin Abgeordnete Priska Hinz, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ich habe eine Frage an Frau Ebel-Gabriel. Bezüglich der Hochschulbaumittel. Also es ist ja mehrfach in den Stellungnahmen angeklungen, dass die Verteilung, wie sie jetzt geplant ist, sehr ungerecht stattfinden wird. Das heißt, manche Länder, die sehr viel Mittel in den letzten Jahren bekamen, werden auch künftig einen relativ hohen Anteil abschöpfen können. Andere Länder dagegen weniger und das wird festgeschrieben. Und gleichzeitig ist unklar, jedenfalls nach der vorgesehenen verfassungsrechtlichen Regelung, ob die Länder sich künftig tatsächlich am weiteren Ausbau der Hochschulen beteiligen werden. Meine Frage ist, welche bessere Regelung würden Sie vorschlagen, die dann auch in die Verfassung aufgenommen werden kann, um einmal eine tatsächliche Gerechtigkeit herzustellen bei der Verteilung der Hochschulbaumittel? Und dann auch die Frage, sehen Sie eine Möglichkeit festzulegen, dass die Länder sich auch tatsächlich bei dem Ausbau und der Finanzierung von Studienplätzen beteiligen? Also gibt es da eine verfassungskonforme Regelung oder gibt es eine Möglichkeit, unterhalb der Verfassung dieses festzulegen? An Herrn Landfried habe ich eine Frage bezüglich der Bedeutung von Bildung und Wissenschaft im internationalen, vor allen Dingen auch im europäischen Wettbewerb und der Beteiligung Deutschlands in diesem Wettbewerb. Künftig soll, jedenfalls nach dem Vorschlag der Großen Koalition, das nationale gesamtstaatliche Interesse von Ländervertretern gewahrt werden auf europäischer Ebene, dann, wenn insbesondere schulische Belange oder aber auch der Bologna-Prozess zum Beispiel berührt sind. Auf meine Frage im Bildungsausschuss des Bundestages, wie das denn künftig vonstatten gehen soll. Ganz praktisch gesehen wurde mitgeteilt, dass man ja auf den Konferenzen für die Ministerräten vorher eine Tagesordnung verschickt und man könnte ja alternierend dann sozusagen die gesamtstaatlichen Interessen Deutschlands wahrnehmen, also von Tagesordnungspunkt 1 bis 3 die Bundesministerin, von 4 bis 5 dann eine Länderministerin. Ich frage Sie, ist das tatsächlich im Sinne der Bedeutung von Bildung und Wissenschaft und den Interessen Deutschlands, die wir da wahren sollen in der Europäischen Union, oder gibt es aus Ihrer Sicht eine bessere verfassungsrechtliche Grundlage, wie unsere nationalen Interessen dort gewahrt werden können?
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde und es beginnt Herr Professor Biedenkopf zur Frage des Kollegen Kretschmer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kollege Kretschmer, Sie haben gefragt, ob es nur gut wird, wenn der Bund anpackt oder zu mitwirkt. Das würde ich so nicht sehen. Aber bezogen auf die Erfahrungen, zu denen Sie mich ja auffragen, war die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und die Stärken des Bundes beide zusammengenommen unverzichtbar für die Entwicklung in Sachsen, was allerdings auch damit zu tun hat, dass wir gar nicht über die Ressourcen verfügen konnten, die Sachsen zum Beispiel gehabt hätte, wenn es nicht zur deutschen Teilung gekommen wäre. Wir hatten allerdings auch eine Reihe von Entscheidungen getroffen, von denen ich glaube, dass sie geholfen haben. Die eine Entscheidung war, dass wir die 4 Universitäten und 5 Fachhochschulen, die wir im Sachsen haben, abgesehen von einer Reihe anderer Städten der höheren Bildung, beibehalten haben. Obwohl, und zwar auch in ihrer Stärke, obwohl wir lange im Kabinett darüber gestritten haben, ob wir diese Ausstattung brauchen für die Landeskinder. Es gibt ja hier in dem Fragenkatalog gegen Ende 2 Fragen, die sich damit befassen, ob es einen Heimatland mit Bezahlung geben soll, wenn also der Student woanders studiert. Wir sind der Meinung gewesen, dass wir Überkapazitäten in Bezug auf das Land haben sollten, um Studenten aus anderen Teilen Deutschlands anzuziehen. Und haben das nicht als eine Last empfunden, sondern als eine Investition in die Chance, dass ein Teil dieser Studenten bleiben, Studenten oder Studentinnen, und sich am Aufbau des Landes beteiligen. Ich bin ganz sicher, dass wenn wir die in einigen westdeutschen Ländern noch anstehenden Vermehrungen der Studentenzahlen haben, das entwickelt sich ja im Land insgesamt äußerst ungleichmäßig, dass man aber spätestens in 10, 12 Jahren begreift, dass das ein enormer Standortvorteil sein kann, wenn man exzellente Universitäten hat, für die sich junge Leute im Inland und Ausland, insbesondere aus dem europäischen Ausland, interessieren. Und die dann, die Generation meiner Kinder fängt schon längst an, europäisch zu denken, und die dann eben in diesen Räumen, die ja sonst nicht gerade privilegiert sind, durch die zurückliegende Vergangenheit mitarbeiten. Der weitere Vorteil hat, wir waren insbesondere in den ersten Lagen in der glücklichen Situation, dass wir sehr viel größere Ermessensspielräume hatten, weil das westdeutsche Recht mit allen seinen Auszweigungen uns noch nicht voll in Besitz genommen hatte. Das war erst eine Weile später. Also wir konnten eine ganze Menge Dinge schon zumindest auf den Weg bringen. Drittens, wir haben den Universitäten sehr früh empfohlen, einen Quaternbereich aufzubauen. Das heißt, einen Bereich der Weiterbildung, und zwar der akademischen Weiterbildung. Das ist allerdings bisher erst sehr zögerlich begonnen worden. Die Technische Universität Dresden hat sich da jetzt begonnen zu engagieren, um auf diese Weise die Lehrkörper zu veranlassen, die ganz andersartigen Ausbildungsanforderungen und Fähigkeiten zu entwickeln, die man für so etwas braucht. Wir sind von Anfang an im Blick auf die demografische Entwicklung von der Überzeugung ausgegangen, dass die Ausbildung von 40, 45 und 50-Jährigen in 10 bis 15 Jahren im akademischen Bereich eine große Bedeutung bekommen wird, wegen der abnehmenden Halbwertszeit des an der Universität erworbenen Wissens. Wo das Geld herkommen soll, gut, das wissen wir hier alle nicht, aber eins ist ganz sicher. Die Leistungen, die die Bundesrepublik Deutschland erbringen muss, und ich fasse jetzt mal Bund und Länder in einer Gemeinschaft zusammen, wie ich das im Übrigen immer gesehen habe, alle sind letztendlich auf das Interesse der ganzen Nation verpflichtet. Die Leistungen können nur bei einer nachhaltigen Veränderung der Prioritäten erbracht werden. Und das ist etwas, was wir jetzt gewissermaßen hier in dem ganzen Gespräch voraussetzen. Was aber sehr viel schwieriger sein wird als diese Reform im Bildungswesen. Denn wenn Sie den heutigen Bundeshaushalt anschauen, der einschließlich Verzinsungslast 3/5 seiner Ausgaben für soziale Fragen im weitesten Sinne des Wortes aufwendet. Und wenn Sie außerdem bedenken, dass jede Beeinträchtigung dieser Etatposition enorme Debatten im Land auslösen, die weit über das hinausreichen, was Universitäten und Bildung angeht, dann kann man sich eine ungefähre Vorstellung von der Anstrengung machen, die notwendig sein wird, auch im Sinne einer Aufklärung der Gesamtbevölkerung, den Zusammenhang zwischen der Bewältigung dieser Aufgaben und der zukünftigen Wohlfahrt des Landes. Und zwar auch all derer, die nicht an die Hochschulen gehen, also der zukünftigen Wohlfahrt des Landes herzustellen. Und nur so kann ich Ihnen die Frage beantworten, aber Sie sind in einer Generation Abgeordneter, die das entscheiden muss. Denn wenn es nicht in den nächsten 10 Jahren entschieden wird, und zwar nachhaltig und langfristig, dann werden sich die Mehrheitsverhältnisse rein altersmäßig und strukturmäßig so verändern, dass es sehr schwierig sein wird, die begabten nachwachsenden Eliten im Land zu halten. Zumindest sie davon zu überzeugen, dass hier jetzt Zukunftsperspektiven sich eröffnen, die sonst nicht gegeben sind. Sie haben mich mit dieser Frage, wo das Geld herkommen soll, verleitet, etwas ausführlicher zu antworten. Ich bitte um Nachsicht.
Vielen Dank, Herr Professor Biedenkopf. Das Wort hat jetzt Frau Dr. Ebel Gabriel auf die Frage der Kollegin Hinz.
Frau Hinz, Sie haben nach den Hochschulbauregeln gefragt und wie man sie sinnvoll gestalten kann. Wenn wir, und da sind wir ja jetzt in der Diskussion schon ein paar Mal angekommen, Realismus walten lassen und sagen, wir können den alten Artikel 91a vielleicht nicht wiederherstellen, dann muss es uns in erster Linie doch darum gehen, wie wir unter den anderen neuen Bedingungen eine möglichst große Finanzierungskraft für den Hochschulbau sichern können. Das werden Sie mir nicht verdenken, dass ich aus meiner Rolle hier das zentrale Anliegen habe und wie wir eine vernünftige Planbarkeit, Planung herstellen können. Ich glaube, der Hochschulbau wird unter den neuen Bedingungen zum zentralen Erweis der Wettbewerbsfähigkeit der Länder werden. Im Prinzip haben wir diesen Wettbewerb ja schon lange. Wir tun immer so, als ob er jetzt erst einträte. Die Zuständigkeit für die Grundausstattung der Hochschule und die Finanzierung in der Lehre haben die Länder schon lange. Wie exzellent das in der bundesweiten Gesamtsituation ist, sehen wir alle die Probleme, die wir haben bei der Ausfinanzierung der Studienplätze, bei der Entwicklung der Betreuungsrelationen. Ich glaube, hier ist ein kritischer Blick, ein kritischer Grundansatz notwendig, um Glaubhaftigkeit herzustellen. Wir brauchen Geld für den Ausbau der Hochschulen. Das habe ich eben schon deutlich gemacht. Wir können nicht zulassen, dass die Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt und die nicht mehr allein leistungs- oder exzellenzorientiert, sondern auf der Basis einer Formel zur Verfügung gestellt werden, versickern. Um dies sicherzustellen, sind zwei Instrumente hilfreich. Zum einen meine ich, das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit an die Länder ist, dass sie sich verpflichten, die Gegenfinanzierung sicherzustellen. Das können sie tun, denn das Problem, das Herr Erhardt so eindringlich geschildert hat, dass man nämlich unter deren Ausgaben bleiben müsse, die man in Investitionen, die man eigentlich tätigen wollte, weil der Bund einen ja daran hindere, mehr zu investieren, als man wolle, das wäre dann ja nicht mehr gegeben. Nur die Gegenfinanzierung der Bundesmittel sollen sie sicherstellen, damit man nicht darunter zurückfallen kann. Das stärkt auch die Wissenschaftsminister in den finanzpolitischen Diskussionen in ihren Ländern. Denn auch hier bitte ich um Realismus. Sie haben gesagt, Schulpolitik oder Bildungspolitik wirkt wahlentscheidend. Schulpolitik aber tut das viel mehr als Hochschulpolitik das tut, einfach weil sie in einer ganz anderen Weise wählerwirksam ist. Und wir brauchen ein Bekenntnis zur Bedeutung der Hochschulen über die unmittelbare Wählerwirksamkeit hinweg. Übrigens bin ich auch deshalb für ein Zusammenwirken von Bund und Ländern, weil diese Art von Prioritätensetzung von ganz zentraler Bedeutung für die Entwicklung unseres Wissenschaftssystems ist. Das Geld wird nicht neu gedruckt, weder beim Bund noch bei den Ländern, sondern wenn man es irgendwo hin tut, muss man es woanders wegnehmen. Und wenn man sich entscheidet, es in die Hochschulen zu tun, dann muss man einsehen, dass der Ausbau der Hochschulen eine Zukunftsaufgabe ist. Und das braucht einen gemeinsamen politischen Konsens. Und die erstarkten Länder, meine ich, könnten den Bund, den Sie ja gemeinsam bilden, gerade hierfür auch einsetzen. Das zweite Instrument, das wir dringlich brauchen, ist eine Entfristung der Zweckbindung der Mittel. Das gehört fast automatisch dazu, wenn man fordert, dass die Gegenfinanzierung sichergestellt wird. Das ist nicht nur eine Frage der Sicherung der Mittel für den Hochschulbereich. Sich hierzu zu bekennen, ist, glaube ich, auch eine Erwartung, die wir an die Glaubwürdigkeit der Länder haben, an ihre Bereitschaft, ihr Eintreten für die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen auch tatsächlich ernst zu meinen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Erhardt zu der Frage des Kollegen Kretschmer.
Herr Kretschmer, ich will versuchen, mich sozusagen mehreren Schritten der Beantwortung Ihrer Frage zu nähern. Erstens, Herr Mayer hat gesagt, dass wir einen Bypass nicht brauchen für die Forschungsförderung, weil die Adern für die Forschungsförderung offen sind. Das ist richtig, also nutzen wir sie. Zweitens, Frau Ebel-Gabriel hat gesagt, Forschung und Lehre seien so miteinander verknüpft, dass eine Trennung gar nicht möglich sei. Das hat sie selbst auf Forschungsbauten und auf Großgeräte bezogen, was ich so aufgrund meiner 37-jährigen Erfahrung bei Bund und in zwei Ländern nicht sagen kann. Und drittens, wenn wir zur Bewältigung der auf uns zurollenden Tsunamiwelle 2012, 2014 und dann für 8 bis 10 Jahre einen etwa 20-prozentigen Aufwuchs, eine Kapazitätsausweitung im Hochschulbereich brauchen, dann bedeutet dies, dass wir zusätzliche Professoren brauchen. Ich habe noch nie vom Hochschulverband oder sonst jemand von der HRK gehört, dass wir nur Lehrprofessuren einstellen sollten, sondern es wird jeder sagen, jeder eingestellte Professor, übrigens auch wissenschaftlicher Assistent, ist zu mindestens 50% für die Forschung zuständig. Lassen Sie uns doch, und das ist kein reines Augenzwinkern, den Weg gehen, den wir bisher gegangen sind und der ja auch in dem ersten Entwurf, den ich mal gesehen habe, drinsteht, dass eben dann zur Finanzierung des Hochschulpaktes der Bund seinen Beitrag leistet, indem er den Forschungsanteil, der da drin steckt und der offenbar wegen dieser engsten Verknüpfung drinstecken muss, durch den Bund übernommen wird. Problematisch ist allein der Vorhabensbegriff in Artikel 91b Absatz 1 Nummer 1. Der Vorhabensbegriff, der ist das Problematische. Ich habe aber gar keinen Zweifel, dass unsere Ministerialbürokratie es schafft, auch dieses Problem zu lösen. Ich möchte aber sagen in diesem Zusammenhang, was mich außerordentlich verwundert ist. Dreierlei. Erstens, die Unterstellung, der Bund sei der verlässlichere Finanzierungspartner. Diese Unterstellung trifft er nur deshalb zu, weil er sich die Rosinen bisher hat rauspicken können. Nämlich das, was öffentlichkeitswirksam war, aber nicht, was die Trivialaufgabe der Länder ist. Und zweitens, was mich wundert, ist die Unterstellung, die Länder seien in dieser Hinsicht die weniger verlässlicheren Partner. Sie waren bisher die, die Last getragen haben und die Landtage mit, die die Prioritäten gesetzt haben. Natürlich, ich war in zwei Ländern tätig. Es ist wie im wirklichen Leben. Es gibt verlässlichere und es gibt weniger verlässlichere. Und deshalb bin ich für Wettbewerb. Wettbewerb soll identifizieren, welche ihre Prioritäten politisch und budgetär richtig setzen. Nämlich so, dass Bildung und Wissenschaft wirklich gefördert werden. Denn, meine Damen und Herren, zur Zuständigkeit gehört die Verantwortung. Die Verantwortung, die zurechenbar ist. Und weder, wo sich weder der eine, Bund, noch der andere, die Länder, verstecken können. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteilte Last ist halbe Last. Geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Hoffmann auf die Frage von Herrn Schön.
Herr Vorsitzender, Dr. Schön, wir haben zur aufgabengerechten Finanzausstattung der Länder angesprochen und dazu das Ganztagsschulprogramm. Hinsichtlich der aufgabengerechten Finanzausstattung ist der Länder auch im Verhältnis zum Bund ist, und das ist heute in der Diskussion nach meinem Eindruck sehr viel zu kurz gekommen, der primäre Weg, nicht der Umweg über das Hochschulsonderprogramm, sondern der primäre Weg, zu der der Bund auch verpflichtet ist, nach Artikel 106 Absatz 3, Satz 3 und 4, die Modifizierung, eventuell auch nur befristet, der Umsatzsteuerverteilung, weil, wie es hier heißt, eben es zur Deckung der notwendigen Ausgaben von Bund und Ländern angemessen aufgeteilt werden muss. Weil der Bund dieser Verpflichtung nicht nachkommt, muss man darüber nachdenken, auf welchem Umweg es möglich ist. Und da ist in der Tat, und was heute hier aufgetragen wird an Zweifel, hat bis zu dem heutigen Tag kaum jemand in der 15-jährigen Geschichte dieser Programme in der rechtswissenschaftlichen Diskussion dargestellt, dass der Weg über 91b eine Hintertür oder ein Hintergehen ist. Er hintergeht allenfalls von Seiten des Bundes den offiziellen Weg des Artikel 106 Absatz 3 zur Neuverteilung der Umsatzsteuer. Und das andere ist ein völlig gesetzes, auch verfassungskonformes Handeln, wenn dieser Bundespflicht nicht genügt wird. Seit 1989 hat unbestritten in der Jurisprudenz und in der juristischen Fachliteratur der Weg über Artikel 91b zu drei und mehr Hochschulsonderprogrammen geführt, wo ausdrücklich es heißt, der Bund entlastet die Länder im Rahmen des Programms, vor allem bei der überregionalen Forschungsförderung. Und das ist weiterhin das Zusammenwirken für die Forschungsförderung, das natürlich über die Finanzierung, wie Herr Kollege Kirchhoff gesagt hat, hinausgeht. Dieses Zusammenwirken bleibt unbehelligt, aber es wird die Finanzanteile werden neu verteilt. Wer im Übrigen weiß, wie bei der überregionalen Forschungsförderung die Finanzanteile zwischen Bund und Ländern völlig unsystematisch, völlig unterschiedlich sind, für den ist das überhaupt gar kein Problem, bei aus gegebenem Anlass die Finanzierung der Forschungsförderung mal zwischen Bund und Ländern auch für befristete Zeit nur zu verschieben. Rechtsunsicherheit ist ja hier auch angesprochen worden. Bei dieser Frage tritt nur dann ein, wenn man genau den Artikel 104 B Absatz 1 Satz 2 vermeiden will, weil dann nämlich Formulierungen, die im Artikel 91b ersatzweise vorgeschlagen werden, wie etwa vom Kollegen Bode, die sind so weit offen, dass sie nicht nur ein bisschen am Investitionsbegriff und so weiter arbeiten, sondern ist praktisch das gesamte Finanzierungsfeld im Hochschul- und im Schulbereich für eine Mitfinanzierung des Bundes offen, mit den dahinterstehenden strukturellen Vorgaben. Also insoweit, wer wirklich Entflechtung will und Verantwortung will, das hat ja gerade Herr Ehrhardt eben zuletzt auch nochmal gesagt, der muss klare Verantwortlichkeiten schaffen und nicht hier jetzt Wege öffnen, über deren Konsequenzen meines Erachtens mit den offenen Formulierungen, wie sie vorgeschlagen sind, niemand sich bisher sehr genau befasst hat. Hinsichtlich des Ganztagsschulprogramms haben wir ja genau das Problem von Mischfinanzierung, generell von Mischfinanzierung, aber in diesem Fall noch ganz speziell. Nämlich derjenige, der hier gezahlt hat, hat weder Verantwortung für die Durchführung und für das ganze Programm noch überhaupt Instrumente. Ob das, was der Bundesrechnungshof gesagt hat, im Einzelfall zutrifft, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich weder den Bericht kenne noch die Situation in den betroffenen Ländern. Vielleicht ist es auch in meinem eigenen Land, ich weiß es nicht, so gewesen. Aber es wird deutlich, dass derjenige, der hier auch haushaltsrechtlich, haushaltspolitische Verantwortung für die Verwendung von Geldern übernehmen soll, der Bund, gar nicht den geringsten Ansatz für die Kontrolle und die Einhaltung der Zweckbindung hat. Ein Problem, was wir ja auch aus der Diskussion um die Ostinvestitionen und so weiter kennen. Und das zeigt, dass natürlich, wenn man das Beispiel vom Dr. Schön nimmt, ein Schulminister, der das Leck im Dach einer Schule, die vielleicht auch mal Ganztagsschule werden soll, statt einer Mensa errichten, das Dach wiederherstellt, dass der genau im Sinne dieses Programms gehandelt hat, weil es ja Geld für Bildung gewesen ist und nicht für irgendwelche anderen Zwecke. Aber genau an diesen Fällen zeigt sich die Misslichkeit von Mischfinanzierung, die genau durch die Streichung des 91a und die Reduzierung bei 104b Absatz 1 Satz 2 vermieden werden soll.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kempen in der Antwort auf die Frage des Kollegen Schreier.
Herr Minister, durch Verfassungsänderung können weder Bund noch Länder Geld herbeischreiben. Aber wir werden Geld brauchen, es sind ja hier Zahlen genannt worden, um die Studentenwelle, die auf uns zurollt, angemessen bewältigen zu können. Und es geht jetzt weniger darum, wer hier verlässlicher Partner ist, wer das Geld hat und wo es herkommt, sondern die Verfassung hat die Aufgabe, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass in sinnvoller Weise das Wenige, das an Geld da ist, eingesetzt werden kann. Und in diesem Sinne hat das Grundgesetz bislang kein Kooperationsverbot aufgewiesen. Es weist es aber auch, wenn Sie jetzt hinschauen, auch nicht auf. Allenfalls ein Investitionsverbot für den Bund im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit der Länder. Das betrifft, wenn ich es recht sehe, vor allen Dingen die Schulen, vielleicht aber auch den Bereich der inneren Sicherheit. So. Was die Hochschulen und die Studierendenzahlen angeht, ist der 104b in der neuen Fassung, 104b Absatz 1 Satz 2 kein Hindernis. Denn hier hat der Bund, was die Zulassung zu den Hochschulen angeht, eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit. Insoweit also gerade kein Investitionsverbot. Wir haben aber tatbestandliche Probleme beim 104b. Auf die hat Herr Mayer dankenswert hingewiesen und andere Vorredner auch. nämlich dass es bei 104b um Investitionen zur konkreten, ich sag mal, Krisenbewältigung geht. Und die Krisenbewältigungstatbestände, die hier genannt sind, passen nicht recht auf die Studierendenzahlen, die vor uns stehen. Das passt nicht richtig. Und von daher sage ich, da haben wir ein massives Auslegungsproblem. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, den eigentlich nicht Investitionsbereich des Bundes, sondern den echten Kooperationsbereich von Bund und Ländern, nämlich den 91b, dann haben wir da auch wieder ein Problem. Nämlich das Problem, dass zwar Bund und Länder generell hier kooperieren können, im Wege des Vertrages kooperieren können, wobei Kooperation nicht heißt Einbahnstraße zulasten des Bundes, sondern da sind, Sie haben das ja schon richtig gesagt, Herr Kirchhoff, vielfältige Formen eines Zusammenwirkens vorstellbar. Aber auch hier ist dieses Zusammenwirken tatbestandlich begrenzt, nämlich was die Hochschulen angeht, auf den Bereich Vorhaben der Forschung einerseits und das ist ein merkwürdiger Begriff, Forschungsbauten andererseits. Das ist unser Problem. Der Begriff Kooperationsverbot, der durch die Presse geistert, ist ein, wenn Sie so wollen, ein politischer Begriff, der juristisch etwas unscharf ist. Hier bleiben, ich wiederhole das, hier bleiben gewisse, wie soll man sagen, Unschärfen in der juristischen Interpretation oder, um es drastischer auszudrücken, hier bleibt ein Bereich der Rechtsunsicherheit. Und ich würde mir wünschen, dass man jetzt, wo alle den Willen haben, und so habe ich auch Ihre Frage verstanden. Sie haben ja den Willen, in den Ausbau neuer Studienplätze im Saarland zu investieren. Und diesen Willen hätten Sie noch viel mehr, wenn Sie wüssten, dass der Bund das Seinige hinzutut. Und von daher mein dringender Appell, warum geben Sie sich nicht einen Ruck und sagen, wir wollen ja gar nicht das Paket aufschnüren, aber lasst uns doch hier in diesem sensiblen Punkt, in dem, das haben hier viele Redner beschworen, die Zukunft unseres Landes hängt, lassen Sie uns doch hier Klarheit schaffen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kirchhoff, ebenfalls offene Frage des Kollegen Schreier.
Herr Minister Schreier, zu dem Kooperationsverbot. Ich habe das Wort nie in den Mund genommen. Ich werde das auch nicht tun. Denn es gibt ärgerliche Begriffe, die beschreiben nicht einen Sachverhalt, sondern die geben ihm gleich eine gewisse negative, pejorative Wirkung. Und das soll das wohl erzielen. Was wir haben, ist, Herr Kemper sagte das, ein Investitionsverbot nach 104b1 in bestimmten Bereichen. Und was wir haben im Artikel 91b in dem neuen, ein Verbot nur zu finanzieren, was die Lehre anbetrifft. Die Forschung und so weiter ist ja nicht dabei. Wir haben aber darüber hinaus, das hatte ich ja bereits dargestellt, etliche andere Finanzquellen. Und das Richtige wäre, Herr Hoffmann hat das angesprochen, das kann ich nur unterschreiben, was er gesagt hat, das Richtige wäre die Umsatzsteuerverteilung, also die Steuerquellenänderung. Und im 106 Absatz 3 und 4 Grundgesetz ist das auch angelegt. So soll das auch sein. Denn nur dann können die Länder autonom entscheiden und haben das Geld. Und wenn ich noch etwas dazu sagen darf, es kam hier der Ruf, woher soll das Geld denn herkommen? Wir beweinen ja gerade eine Geldnot, die in dieser Richtung ganz bestimmt nicht besteht. Momentan ist doch das Geld auch da, nur der Bund hat es und gibt es den Ländern und bestimmt mit. Und das Mitbestimmen soll doch ausgeschlossen werden. Also es ist nicht die Frage, dass das Geld nicht da ist, sondern wer gibt es aus und vom Bund her gesehen mit welchen Auflagen, mit welchen Vorgaben. Das soll doch ausgeschlossen werden. Ich würde den Ländern sogar sagen, sie haben das Geld auch künftig und sogar sicherer. Nämlich nicht in dem vorsichtigen Weg der Gemeinschaftsaufgabe, die sich so langsam von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr vortastet, die immer unsicher ist, sondern sie haben es über den Artikel 143c Ex-Konstitutione, damit sicherer und 2013 bis 2019 langfristiger. Also die Frage ist für mich, was wollen Sie da eigentlich beklagen? Sie haben eine Vorschrift, die Ihnen langfristig das Geld sichert, im 143c Grundgesetz. Sie haben eine Vorschrift, die auf die Änderung der Steuerquellenverteilung geht und das funktioniert im Einzelfall, hat in anderen Sachbereichen auch funktioniert, im 106 Absatz 3 und 4 Grundgesetz. Beide sind föderalismusgerecht, die Steuerquellenverteilung wäre mir lieber, hatte ich bereits gesagt. Und Sie haben dann den Gewinn, wenn das Geld an die Länder geht oder unmittelbar als Steuerquelle an die Länder geht, dass die Länderparlamente entscheiden können. Und da gehört es auch hin, denn die Länderparlamente entscheiden über die Lehre an ihren Hochschulen. Sie haben die Organisationsgewalt da.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Dr. Klöß mit der Antwort auf die Frage von Herrn Schröder.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schröder. Weiterbildung ist im Gegensatz zur elementaren, frühkindlichen, zur schulischen Bildung ein privates Gut. absolut privates Gut, was der Aushandlung sozusagen nach auch marktlichen Prozessen und der Aushandlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern letztlich entspricht. Insoweit kann ich nicht erkennen, inwieweit wir das in den Kontext der Föderalismusreform einbinden und einbetten wollen. Ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir sozusagen aus der Diskussion heute auch eines mitgenommen haben könnten, dass wir beispielsweise auch im Bereich der Hochschulen, die ja auch zu einem guten Teil, meine Damen und Herren, ein privates Gut sind, die Rendite der Hochschulbildung verbleibt bei denjenigen, die eine Hochschulausbildung durchlaufen, die von ihr profitieren können. Also dass wir daraus gelernt haben können, dass wir gerade im Bereich der Hochschulbildung ja gerade darunter leiden, dass wir eine doch extensive Regulierung des Hochschulwesens hinsichtlich Rechtsform, Entscheidungsorganisation, Finanzierung, Budgetierung, Zulassung und Kapazitätsgestaltung vorfinden. Und wir sollten alles tun, um sozusagen diese potenziellen Regulierungen nicht auch auf den Bereich zu übertragen, der wie die Weiterbildung, zumindest die berufliche Weiterbildung, doch ein allgemein relativ marktbestimmter Prozess ist. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Das war übrigens eine Antwort auf die Frage des Abgeordneten Schneider. Entschuldigung, ich habe den Namen hier falsch gelesen. Jetzt kommt Herr Professor Landfried mit seiner Antwort auf die Frage der Kollegin Hinz.
Herr Vorsitzender, Frau Kollegin Hinz, im Herbst 2004 hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zum Thema Föderalismusreform schon weitsichtig ein Symposium, ein Villa-Hügel-Gespräch organisiert, bei dem Theodor Berchem, der seit vielen Jahren wirkende Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Polyglott und in allen Ländern der Welt zu Hause, den einfachen Satz formuliert hat: Deutschland braucht mindestens in Brüssel eine Stimme für Bildung und Forschung. Die Gegenwart, meine Damen und Herren, ist, um es höflich auszudrücken, noch nicht ideal oder um es etwas schärfer zu formulieren, die ist beklagenswert. Denn sonst wäre der deutsche Einfluss auf die Programmentscheidungen der Europäischen Kommission nicht so gering. Die deutsche Stimme ist zersplittert, wenn sie überhaupt auftritt. Die letzte Bundesministerin sprach fließend Englisch und wurde gehört, aber man hatte immer den Zweifel in den Gängen hintendran, für wen spricht sie denn? Meine Damen und Herren, der Walter Lacœur, das ist ein Fachkollege von mir, der hat ein tolles Buch 1974 über den Nahostkonflikt veröffentlicht. Entschuldigen Sie, wenn ich aus diesem einen Satz zitiere und dann übertrage. Er hat über die Rolle der Europäischen Union in diesem Nahostkonflikt damals geschrieben: 15 mal 0 macht 0. Das gilt jetzt, wenn Sie die Föderalismusreform durchführen, so wie Sie diese Frage formuliert haben, Frau Hinz, für die deutsche Rolle in Brüssel: 16 mal 0 macht 0. Das wird keinen wirklichen Einfluss leider geben. Deswegen ist meine klare Antwort für Sie: Es muss eine klare Kompetenzzuteilung für das Sprechen in Brüssel geben, und zwar nicht für wechselnde Vertreter, denn wechselnde Gesichter erzeugen kein Vertrauen, wechselnde Gesichter sind nicht verlässlich, sondern Sie müssen eine Person haben, die dort über Jahre hinweg sitzt und dort, natürlich bei Regierungswechsel darf es ruhig Wechsel geben, das muss ja auch so sein, aber doch Jahre heißt eine Legislaturperiode lang. Und das ist in den anderen Ländern, ist das auch so, die werden entsprechend repräsentiert. Und wenn ich mir angucke, wer in Deutschland die Verantwortung für die auswärtige Kulturpolitik trägt, dann ist die Antwort auf Ihre Frage auch ganz klar, wer das sein muss im Bund. Natürlich muss eine Konsultation mit den Ländern stattgefunden haben vorher, das ist selbstverständlich, aber die Stimme muss eine sein.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Oschatz mit der Antwort auf die Frage von Herrn Schön.
Ja, Herr Schön, die Frage Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau noch mal zurück. Ob die bei zurückgeführten Bundesmitteln und weiterer Zurückführung noch verfassungsgemäß sei und ob die neue Regelung nicht weiterführender sei. Man wird nicht gleich von Verfassungswidrigkeit sprechen können, wenn die Hochschulbaumittel für die Gemeinschaftsausgabe zurückgeführt werden. Denn es steht ja nicht in der Verfassung, in welcher Größenordnung sie nun zur Verfügung zu stellen sind. Wenn sie natürlich weiter zurückgeführt werden, wird in der Substanz diese Gemeinschaftsaufgabe berührt. Das steht völlig außer Zweifel. Und dann fragt sich's, ob diese in der Substanz gar nicht mehr so wirkungsvolle, von der Finanzmasse her Gemeinschaftsaufgabe, mit ihrer Mischfinanzierungsnachteilen eben nicht zu verändern ist. Und das wäre ja der Gesetzentwurf. Und insofern ist er mit Sicherheit weiterführend. Und die Länder werden in diesem Bereich beweglicher. Es enthebt sie natürlich nicht der Aufgabe, und darauf ist ja jetzt hier verschiedentlich auch hingewiesen worden, die Gegenfinanzierung sicherzustellen. Und dann sind wir bei dem Gesamtkomplex der Verteilung der Mittel, die auch Herr Biedenkopf angesprochen hat. Wir werden dann nicht umhin können, auch in den Landeshaushalten entsprechend die Schwerpunktsetzung zu verändern, wenn diese vor uns liegende große Aufgabe der Bewältigung dieser Zahlen geleistet werden soll. Die Gemeinschaftsaufgabe in ihrer Form jetzt weiterzuführen, bei geringerer Ausstattung, das wird den Ländern noch weniger helfen, als wenn sie erneut beweglich sind.
Vielen Dank. Zum Ende dieser Antwortrunde kommt jetzt Herr Töne mit der Antwort auf die Frage des Kollegen Schneider.
Lieber Herr Schneider, ich bin deshalb für die Frage dankbar, weil ich das für ein schönes Beispiel dafür halte, wie wir ja eigentlich unsere Diskussion organisieren müssten. Es stehen Aufgaben an, die zu lösen sind. Und von da aus wird gefragt, welche Regelungen wir dafür brauchen. Und an der Stelle kann ich das deutlich sagen. Ich unterscheide mich doch von Herrn Klöß deutlich dabei. Denn wenn man die Weiterbildung sieht, steigt die Bedeutung. Und erst recht, wenn man sich die Verpflichtungen anguckt, die Deutschland in dem Zusammenhang eingegangen ist. Ich erinnere nur an Lissabon oder andere Dinge, bei denen wir meilenweit von den gesteckten Zielsetzungen entfernt sind. Und dann wird eigentlich völlig klar, dass da was geschehen muss. Und was mich am meisten irritiert ist, erst recht, wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt. Sie verlangt ja eine kontinuierlich höhere Qualifikation von einem geringer werdenden Anteil von arbeitenden Menschen. Das ist einfach dringend notwendig. Und deswegen steigt die Bedeutung der Weiterbildung weit über das hinaus, über das Mauerblümchen-Dasein, was sie im Augenblick hat. Im Augenblick ist zwischen den Ländern höchst unterschiedlich die Frage des Zugangs, der Finanzierung und der Qualität verteilt. Aber alle sind deutlich unter der Norm, die man sich selbst mit Lissabon gesetzt hat. Und von da aus ist eigentlich notwendig zu regeln, dass in irgendeiner Form der Bund denn dann doch Kompetenzen setzen kann und einen entsprechenden Anschub geben kann und im Sinne der Harmonisierung, wofür ich immer noch nachdrücklich werben will, vorangeht. Ich weiß nicht, ob nicht, soweit es die berufliche Weiterbildung angeht, ob nicht heute schon, Sie hatten auf 74 hingewiesen, ob nicht heute schon im Bereich der beruflichen Weiterbildung Artikel 74 schon ausreichend ist, um dem Stichwort Recht der Wirtschaft im Zusammenhang mit anderen Dingen hier Regelungen einzugehen. Aber das alleine wird insgesamt nicht ausreichen. Wir werden in irgendeiner Weise entsprechend des Hochschulrahmengesetzes, von dem hier ja schon mal die Rede war, dass es zu bestimmten Zeiten eine große Rolle gespielt hat, die hier ja nicht bestritten wurde, dass wir im Weiterbildungsbereich insgesamt eine Rahmengesetzgebung brauchen, ein Erwachsenenbildungsförderungsgesetz oder dergleichen, mit dem wir das regeln, was nicht im SGB III schon als solches geregelt ist. Und das würde für mich auch zu der Konsequenz führen, was insgesamt meiner Meinung nach notwendig wäre, dass im Artikel 74, wenn das schon das angesprochen ist, im Artikel 74 eindeutig regelt, da gibt es ja mehrere leere Positionen unter dem Absatz 1, eindeutig regelt, dass auch neben anderen Punkten vom Bildungsbereich die Weiterbildung in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung damit auch in die Zuständigkeit des Bundes fallen kann.